Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zum Care in Action Podcast, dem Podcast von Care Österreich. Heute wieder ein ganz spezieller Gast bei mir, Frau Dr. Helene Karmasin. Herzlich willkommen bei Care. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
Gerne.
Wie immer stelle ich unseren Gast auch heute ganz kurz vor. Frau Dr. Karmasin wuchs in Schleswig-Holstein auf und studierte unter anderem Psychologie, Ethnologie, Geschichte und Semiotik in Deutschland und Österreich. Sie gründete früh ihr Institut für Motivforschung, lebt in Wien und zählt zu den Pionierinnen der qualitativen Motiv- und Meinungsforschung in Österreich. Aber über all das sprechen wir jetzt gleich gemeinsam mit ihr. Und meine Einstiegsfrage, wie könnte es anders sein? Sie sind bei Care Österreich. Care ist eine der großen privaten Hilfsorganisationen. Was bedeutet Care für Sie? Kennen Sie Care? Was verbinden Sie mit Care?
Ja, mit Care verbinde ich natürlich die Care-Pakete und damit diese Hilfeleistung, die uns zuteil wurde als Besiegte. Das hätte auch anders kommen können. Also ich verbinde in erster Linie tatsächlich die Care-Pakete, aber mir ist schon auch klar, dass das natürlich jetzt viel mehr ist und über die Jahre gewachsen ist und dass es vor allen Dingen, und das finde ich sehr interessant bei Care, langfristige Ziele verfolgt, also nicht sozusagen dieses Anlassbezogene. Und das ist etwas für mich sehr Interessantes.
Haben Sie selbst damals auch ein Care-Paket bekommen oder Ihre Familie?
Da kann ich mich offen gestanden nicht erinnern.
Mhm. Aber das Care-Paket an sich?
Das ist irgendwie, wie soll ich sagen, das ist das Markenzeichen von Care. Das ist eben das Care-Paket.
Und es ist spannend, weil Sie sagen, das Markenzeichen, es ist gar nicht so, steigen wir gleich in Ihre Thematik ein, es ist gar nicht so, dass alle Menschen, ich glaube in Österreich fast alle, kennen das Care-Paket. Aber es ist nicht so, dass alle die Verbindung zur Organisation Care Österreich automatisch damit verbinden.
Ja, das ist sicher ein großes Problem. Man weiß, es gibt das Care-Paket oder es gab es und man sieht richtig die Schachtel vor sich. Aber was Care jetzt wirklich macht und das eine Organisation ist, da gebe ich Ihnen völlig recht, das könnte natürlich wesentlich besser sein. Weil eigentlich ist es ein toller Anknüpfungspunkt.
Ja, total. Und wir benutzen das auch. Und unsere Kollegen bei Care Deutschland haben jahrelang den Claim verwendet, wir sind die mit dem Care-Paket. In Österreich habe ich eine aktuelle Zahl, weil wir voriges Jahr, wir nehmen alle paar Jahre in einer Umfrage teil, und da war die gestützte Bekanntheit von Care immerhin bei 60%.
Ja, das ist ja
was
wunderbar.
Was ein guter Wert ist. Das heißt, es schließt sich ein bisschen die Schere.
Ja.
Aber wir haben also viele Jahre damit gekämpft, dass das Care-Paket in der österreichischen Umgangssprache ist ja wirklich sehr präsent. Aber nicht notwendigerweise wird es dann auch mit unserer Organisation verbunden. Der Podcast trägt auch dazu bei, dass allen klarer wird, was Care heute macht.
Ja.
Und Sie haben selbst schon gesagt, wir sind nicht nur anlassbezogen, das stimmt, aber auch. Es ist circa die Hälfte.
Ja.
Katastrophenhilfe ist die Hälfte. Und wir wollen nicht gleich am Anfang drin versinken, wie schlimm die Welt heute ist, aber die Anzahl der Katastrophen nimmt leider zu.
Natürlich,
Und sie halten länger an. Und sehr oft vermischt sich die langfristige Hilfe heute mit der Katastrophenhilfe. Unser Name ist ja irgendwie Programm. Also Care heißt Fürsorge. Man sorgt sich drum, wie es Menschen geht. Jetzt möchte ich aus Ihrer beruflichen Erfahrung wissen, Mitgefühl, Spendenbereitschaft, Solidarität, das sind Worte, mit denen ich auch groß geworden bin und Sie ganz bestimmt auch. Das ist heute viel schwächer, oder täusche ich mich?
Das will ich gar nicht sagen, dass das wirklich schwächer ist. Also ich glaube, diese Fähigkeit, mit anderen mitzufühlen, ihnen zu helfen, zu kooperieren, das ist etwas zutiefst Menschliches. Das hat uns eigentlich zu den Wesen gemacht, die wir sind. Denn Sie wissen ja, es gibt also in der Philosophie immer diese Debatte, wie ist der Mensch? Ist er denn, wie der Hobbes sagte, egoistisch, nutzensorientiert, nur auf seinen eigenen Vorteil? Oder, wie der Rousseau sagte, keineswegs, er ist von Natur aus gut. Natürlich, wie immer, ist es eine Mischung. Aber wir sind eine Spezies, die zur Kooperation, zum Mitgefühl, zum Helfen bereit ist. Also wir können das. Und wenn wir diesen Wesenszug aufgeben würden, würden wir eine andere Gesellschaft bekommen.
Dann würde es finster noch finsterer ausschauen.
Wir eine andere Gesellschaft bekommen.
Absolut.
Ganz sicher.
Würden Sie sagen, das ist fast wie ein Instinkt, dass wenn ich etwas Katastrophales sehe, dass ich dann helfen möchte? Oder ist das nicht so?
Instinkt würde ich es jetzt nicht benennen, aber wir haben die Fähigkeit, uns in die anderen hineinzuversetzen. Wir sagen, entsetzlich, wie es denen gehen mag. Also man kann sich in andere hineinversetzen. Das gehört tatsächlich zum Menschen dazu, dass er das kann. Übrigens können das auch sogar manche Tierarten. Also es scheint ein Überlebensvorteil sogar zu sein.
Also Empathie quasi für andere zu empfinden und daraus resultiert dann sowas wie solidarisches Handeln.
Ja, man sagt, die armen Menschen oder was auch immer, ich möchte sie unterstützen, ich möchte, dass sie aus dieser schrecklichen Lage kommen, ich unterstütze sie.
Jetzt ist Ihre, und ich kann mich an viele, viele, jetzt an kein Einzelnes, aber ich weiß, dass Sie regelmäßig in vielen Diskussionssendungen zu Gast waren und also wirklich an der Vorfront quasi der modernen Produktentwicklung, richtig?
Ja.
Also Verpackungen, wie man Werbung macht, warum entscheidet man sich für ein gewisses Nahrungsmittel? Wenn das keine Verpackung hätte, würden wir das gar nicht so wahrnehmen. Also wirklich sehr, sehr spannend. Wie funktioniert das jetzt, ganz vereinfacht gefragt, wenn man kein Produkt hat oder wenn das Produkt eine Dienstleistung oder die Idee des Helfens ist, so wie das bei Care ist?
Ja, das ist natürlich dann ungleich schwieriger in der Kommunikation. Aber im Grunde ist es dasselbe. Man muss also die Aspekte, die daran wichtig sind, also was relevant ist, das muss man inszenieren. Also man muss das den Leuten über Bilder, über Worte, über Ereignisse, was auch immer, vor Augen stellen. Also man muss es, semiotisch gesprochen, in Zeichen übersetzen. Aha. Also etwas, das wir beobachten können. Das ist natürlich bei Dienstleistungen viel schwieriger. Aber es geht auch, und viele Dienstleistungen werden heute so verkauft. Also auch Dienstleistungen müssen wie Produkte verkauft werden, sage ich
mal. Das heißt, man muss eine Geschichte erzählen, die die Menschen im jeweiligen kulturellen Umfeld verstehen können, richtig?
Sicher, also dass das in eine narrative Struktur eingebettet werden muss, das ist etwas ganz Wichtiges. Aber ganz wichtig sind natürlich auch die Bilder, die sie in die Köpfe der Menschen bringen. Also ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das beschäftigt sich nur damit, mit visueller Kommunikation. Und das heißt Bildmagie. Und ich meine, da ist auch was dran. Also Bilder können gerade in einem solchen Gebiet, wo sie schon auf Emotionen zielen müssen, eine unglaubliche Wirkung haben. Es ist natürlich nicht ganz so einfach mit den Bildern, die Sie verwenden können. Aber es ist ganz, ganz wichtig.
Ich wollte Sie auch diesbezüglich fragen, weil gerade die Bilder, die wir verwenden, das ist ja in den letzten, ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren auch eine endlose Debatte innerhalb und außerhalb von Care, weil die Menschen, die wir mit den Bildern darstellen, wollen manchmal ja auch gar nicht so dargestellt werden. Also es gibt Gesellschaften natürlich, gerade im südasiatischen oder afrikanischen Kontext, wo die Intellektuellen dieser Gesellschaften, und das kann ich durchaus nachvollziehen, sagen, ja, uns, das betrifft ja nicht alle und Hilfsorganisationen sollen nicht so tun, wie wenn erstens Afrika ein ganzer Kontinent wäre, sondern über 50 Länder und es ist immer nur eine Gruppe, die an Hunger und ähnlichen Katastrophen leidet und wir wollen gar nicht, dass unser Land so dargestellt wird. Wie würden Sie sagen, geht man sinnvoll damit um? Bei uns ist das ein langwieriger Prozess. Bei uns, das möchte ich an der Stelle auch sagen, wir haben eine globale Bilddatenbank als Care. Jedes Bild, das wir verwenden, ist erstens echt, nicht generiert. Und wir haben den Konsens, den informierten Konsens der Leute, die darauf zu sehen sind oder der Eltern, der Kinder, die darauf zu sehen sind. Aber was ist da Ihre spontane Antwort drauf?
Ja, Sie brauchen diese Bilder. Da hilft alles nichts. Und auch wenn die Intellektuellen des Landes sagen, wir sind nicht alle so. Sie selber helfen den Menschen ja eigentlich auch nicht.
Also manche nicht, manche schon.
Manche ja, manche nein. Aber hier ist natürlich in der Gesellschaft eine bestimmte Empfindlichkeit. Das haben Sie übrigens auch hier gesehen bei der Licht-ins-Dunkel-Debatte. dass man gesagt hat, wir wollen doch nicht da Behinderte vorführen, was wird da für ein Eindruck erzeugt, als ob das alles Behinderte wäre. Ich meine, das Argument ist schon nachvollziehbar, weil man hat den Eindruck, jemand wird benutzt, um damit die Leute spenden. Auf der anderen Seite, wie wollen Sie es machen? Sie brauchen diese Bilder. Wenn Sie es nur verbal machen, wenn Sie sagen, helfen Sie doch die armen Menschen.
Ich darf ja auch nicht sprechen on behalf of jemand anderem, sondern wir geben auch niemand eine Stimme als Care, sondern die Betroffenen selbst stellen die Situation dar und ich kann das maximal noch umarmen.
Genau.
Aber das ist ja, ob gesprochen oder Bild, ist ja manchmal gar nicht so der große Unterschied.
Na, es braucht Bilder. Also ich meine, es braucht in der heutigen Zeit, braucht es Bilder. So viel wie nie zuvor. Die Leute wollen nicht mehr lesen, die wollen schauen. Also wenn sie schauen, was die in den sozialen Medien treiben, da kommt ein Bild nach dem anderen mit bisschen Text vielleicht. Aber im Grunde geht das alles über Bilder. Und das ist natürlich jetzt auch das Problem, wenn Sie für Ihr Produkt Bilder benutzen müssen. Weil das Problem ist, die nützen sich ab.
Ich wollte Sie gerade fragen, erreichen uns Bilder von Katastrophen noch?
Das ist ein Riesenproblem. Je mehr Katastrophen werden, je mehr, und die Bilder sind eigentlich fast immer gleich.
Kannst du fast austauschen.
Die sind völlig gleich, was immer passiert. Du siehst dasselbe. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil damit wird es, man stumpft ab.
Würden Sie sagen, dass wir mehr abgestumpft sind als früher? Mit früher meine ich so vor 20, 25 Jahren.
Das glaube ich schon.
Und hat das mit der Flut der Bilder
zu tun? Das hat mit der Flut der Bilder zu tun. Das hat mit der, ich meine, heute wird sofort jede Katastrophe kommt in den Medien und Sie sehen Bilder.
In Sekunden hat man die Bilder, während sofort. Das ganze Erdbeben noch im Gange ist.
Das sind ja schon Bilder. Also das ist eine Flut von Bildern. Und das kann ein normaler Mensch gar nicht verarbeiten. Er will es auch nicht. Also wenn Sie bei jedem Bild zutiefst erschrecken und gerührt sind, das schaffen Sie überhaupt nicht.
Da kommt man emotional gar nie wieder raus, oder?
Richtig, das geht gar nicht. Also das heißt, ein gewisser Abstumpfungseffekt ist gegeben. Und man müsste tatsächlich nachdenken, wie man Bilder gestalten könnte, um aus dieser gleichförmigen Darstellungsart herauszukommen.
Also jetzt abseits vom Katastrophenbereich, wo man natürlich die Katastrophe zeigt, da zeigt man das Erdbeben oder Menschen, die betroffen sind, hat Care die interne Regel, dass wir mehr auf die Erfolge halt hindeuten und die Menschen selber agieren lassen, was sie gerne in der Situation machen möchten. Aber das ist schon etwas, das mit großen Herausforderungen auch für uns daherkommt, weil das Leid per se, das ist auch, wie Sie gesagt haben, die Licht ist dunkel Debatte, ich kann mich jetzt gut daran erinnern, das Leid per se zeigen wir auch nicht, obwohl es teilweise omnipräsent ist. Die Zahl der Menschen, die unter Hunger leiden, nicht genug zu essen haben, ist auf 900 Millionen, das ist unglaublich. Also jetzt nicht am Verhungern sind, aber nicht genug zu essen haben, dass sie von einem Tag am anderen nicht wissen, was habe ich heute was oder habe ich nichts. Und über 300 Millionen Menschen brauchen Katastrophenhilfe, humanitäre Unterstützung. Das heißt, wann werden Ihrer Erfahrung nach Menschen dann trotz all dem, was wir gerade besprochen haben, aktiv und handeln, auch ohne massives Eigeninteresse und Spenden zum Beispiel? Oder sagen, das unterstütze ich jetzt?
Wenn Ihnen der Anlass oder der Zweck spontan sinnvoll erscheint, wenn Sie sagen, da muss jemand helfen. Ich meine, es spielt natürlich vieles eine Rolle, warum Menschen aktiv werden. Aber das eine ist schon, es muss ihnen dennoch gelingen, klarzumachen, die sind hilflos. Wenn wir oder sie ihnen nicht helfen, die sind dem Untergang geweiht. Sie dürfen aber auch nicht allzu drastische Bilder zeigen, weil dann schauen die Leute nicht hin, weil da kriegen sie Schreck und schauen nicht hin. Also das ist wirklich eine riesige Herausforderung. Aber es braucht einmal diesen emotionalen Stimulus und es braucht das Gefühl, das ist sinnvoll. Und es braucht natürlich auch das Gefühl, den Leuten, denen ich das gebe, das Geld, denen kann ich vertrauen.
Das ist die wichtigste Währung für uns.
Das ist natürlich ganz, ganz zentral. Also ich muss sagen, die sind vernünftig, die sind seriös, die helfen wirklich. Mhm. Und ich glaube persönlich, dass auch das Darstellen von Erfolgen natürlich wunderschön ist. Weil man sieht, okay, das habe ich jetzt gemacht. Ich meine, bei Katastrophen ist es schwierig, da können Sie eigentlich nur zeigen, na gut, die haben überlebt, sonst hätten sie nicht überlebt.
Genau, aber haben Care-Pakete bekommen, richtig, haben jetzt Wasserversorgung und es geht weiter. Die Häuser werden wieder aufgebaut, es geht weiter.
Genau, also, ja, genau. Aber langfristige Projekte, zum Beispiel eben Hunger, also Gegenden, die von Hunger betroffen sind, da darzustellen, was der Erfolg war, ist schwierig, aber ich glaube, ganz, ganz wichtig. Weil Menschen möchten auch sehen, schau mal, das habe ich Gutes geleistet. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, Spenden ist natürlich etwas, was man primär macht, um anderen Menschen zu helfen. Dennoch, also ich habe ja viele Projekte in der Art beraten, sage ich mal, man muss trotzdem so ein Gefühl erzeugen, the glow of being good. Mhm. Also ich muss
das Gefühl, ist das nicht Teil des sogenannten Produktes?
Das ist natürlich.
Das ist das, was ich zurückbekomme.
Das ist das Motiv. Das ist das, was ich zurückbekomme. Das Gefühl, ich bin wirklich ein guter Mensch. Das ist etwas sehr Subtiles, weil das kann man ja gar nicht öffentlich sagen und niemand würde das auch sagen. Er macht es um des Gefühls willen. Nur, das ist ein wichtiges Gefühl. Mhm. Ich meine, das wird ja von manchen Leuten dann auch irrsinnig übertrieben, indem die Spender eben dann gezeigt werden und vorgeführt werden.
Das Tugutes und Spricht darüber gilt ja vor allem im Firmenbereich, würde
ja,
ich sagen.
Ja, natürlich. Da ist es auch richtig.
Da ist es auch.
Die müssen ja verantworten, dass wir das gemacht haben. Also die müssen natürlich genannt werden.
Also ich muss ja ehrlich gestehen, vom Standpunkt der Geschäftsführer in einer großen Organisation aus, ist mir alles recht, was Menschen dann tun wollen, um sich gut zu fühlen und auch über eine Spende zu sprechen. Ich werde das niemals kritisch sehen, weil ich so froh bin, dass wir überhaupt in unserer Arbeit unterstützt werden. Und wie der oder die Einzelne dann mit ihrer Großzügigkeit und auch Wohltat, das ist es wirklich, ja, umgeht. Und ich muss an der Stelle wirklich sagen, wir haben Gott sei Dank viele Spender und Spenderinnen, die uns jahrelang vertrauen und begleiten und auch wirklich viel Geld anvertrauen. Und mir ist es so bewusst, dass das ein großes Vertrauen ist und auch ein großes Geschenk an die Menschlichkeit. Weil man kann sich wirklich, und das bei Care sage ich immer, braucht man nichts glauben. Wir werden dermaßen geprüft, weil wir halt sehr viel mit institutionellen Geldgebern wie der jeweiligen österreichischen Regierung und der Europäischen Union zusammenarbeiten. Also ich kann garantieren, dass das Geld dort hinkommt, wofür es vorgesehen ist.
Ja.
Und deshalb ist Vertrauen so wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass der Stimulus dieser, wie haben Sie es genannt, Feel Good Glow, noch stärker in den Leuten da ist und sie wirklich messen könnten, wie sehr das anderen Menschen ganz in einer anderen Richtung hilft.
Das wäre zum Beispiel eine Anregung für Bilder, wenn man so etwas visuell übersetzen könnte. Also wie sich jemand fühlt, wenn er das gemacht hat, muss man nachdenken. Aber da würde man aus dem ewigen Einerlei die armen Menschen visuell herauskommen. Mhm. Und man würde den Spendern das, was auch zu ihren Motiven beiträgt, dieses gute Gefühl, ein guter Mensch zu sein, etwas Gutes getan zu haben. Und zwar uneigennützig, also ohne, dass ich jetzt gefeiert werde oder so. Ich meine, Sie sehen zum Beispiel, was mit Spendern passiert, die einfach nur spenden. Also der Benzus hat doch eigentlich für Venedig viel Geld gespendet. Und die Leute haben ihn ausgelacht. Ja. Haben gesagt, ey, der sagt das doch. Jetzt hat er auch noch Geld gespendet. Mhm. Also,
aber da ist ein anderes Motiv drin.
Da ist das natürlich. Und das war offensichtlich. Ja. Das darf natürlich niemals offensichtlich
sein. Und bei uns, also bei Care oder anderen großen anderen Organisationen, steht schon der Organisationszweck sehr im Zentrum. Ja. Und es ist ja nicht nur das Gefühl, dass ich habe jetzt die Welt ein kleines Stückchen besser gemacht. Das ist ja tatsächlich auch so.
Es ist ja auch so.
Es ist auch so.
Es ist
ich kann es nur nicht jedem Spender und jeder Spenderin wirklich zeigen.
Nein, aber in der Inszenierung der Marke Care, glaube ich, könnte das ein wichtiger Aspekt sein. Also das einfach mal zu inszenieren. Man muss natürlich, wie gesagt, sehr aufpassen. Das ist ein sensibles Gebiet.
Ja, absolut.
Aber ich würde mir das wünschen.
Dass man wirklich sieht, das habe ich gemacht.
Und das habe ich gemacht und da fühle ich mich großartig. Mhm. dass ich es gemacht habe. Gut, dass ich es gemacht habe.
Und so beeinflussen Bilder also quasi unsere Entscheidungen, ja, zu denken und handeln, aber auch die Bilder, die wir dann im Kopf haben von den Ländern, in denen wir arbeiten, richtig? Natürlich. Und das ist eine enorme Verantwortung,
ja,
der sich gerade Care sehr bewusst ist.
Ja.
Und deshalb sind wir da auch äußerst vorsichtig, weil mir schon klar ist, dass wir mit jedem Bild, das wir verwenden, auch das Image eines Landes wie Tansania, Äthiopien oder Bangladesch natürlich mitprägen. Jetzt haben wir noch ein Phänomen, das wirklich unsere Gesellschaften und auch die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren und auch arbeiten, wirklich transformiert. Das ist das ganze Bündel an künstlicher Intelligenz, das auf uns einstürzt. Also bei Care haben wir die Policy, dass wir keine generierten Bilder verwenden. Aber wenn wir von Bildflut sprechen, und ich habe keine Zahlen, aber vielleicht wissen Sie sogar, wie viel generierte Bilder wir heute medial schon konsumieren, teilweise ohne es auch nur zu wissen.
Richtig, ohne es zu wissen. Ich kann auch keine Zahl angeben.
Aber ich glaube, es ist mehr, als wir denken.
Aber selbstverständlich, es ist mehr, als wir denken. Und Sie können als Laie das überhaupt nicht unterscheiden. Ist das jetzt ein reales Bild oder ein generiertes Bild? Ich meine, das sind jetzt die generellen Herausforderungen, die wir mit KI haben. Das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem auf jeder Ebene.
Wird die künstliche Intelligenz auch Motive erforschen für Produkte, für Dienstleistungen?
Vermutlich, wenn Sie ihr einen schönen Auftrag geben, schnurrt sie Ihnen was daher. Man darf nur bei künstlicher Intelligenz eines nicht vergessen. Die generiert ja nur das Wissen, das in unseren Textdatenbanken vorhanden ist. Also sie eigentlich erfindet sie nichts. Sie fasst nur zusammen oder sie zeigt ihnen ganz deutlich, wie wir denken. Also ich verwende manchmal KI, ich gebe was ein und zum Beispiel habe ich mal eingegeben, Pensionisten, zeige mir Bilder von Pensionisten. Mhm. Und dann zeigt sie Bilder ja in den beigen Strickjacken und den praktischen Hosen und die sitzen da ganz friedlich auf einer Bank. Da habe ich gesagt, und jetzt zeige mir Bilder von Silver Age. Boah, da schauten die Leute schon flotter aus. Mhm. Also da hatten sie schon andere Farben, andere. Und das ist spannend. Das bedeutet, je nachdem, was sie verbal etikettieren, bekommen sie etwas anderes. Und das sind unsere Denkgewohnheiten. Mhm. Also da ist KI natürlich ganz wunderbar, um das zu erforschen.
Folgt
die
unser
Muster,
Code, richtig?
Die decken alle unsere Codes, unsere Muster, wie wir denken, auf. Und das können sie natürlich auch in der Motivforschung verwenden. Das Problem ist nur, wenn sie was wirklich Diffiziles verkaufen wollen, ist das sehr oft zu wenig. Weil das ist das, ich sag mal, was alle wissen. Mhm. Da muss Ihnen dann immer noch als Mensch was Spezielles einfallen.
Ich glaube auch nicht, dass die KI uns jetzt alle komplett ersetzen wird, aber Nein. Ich glaube, dass wir uns bei Routinearbeiten jetzt schon wunderbar.
Ein großartiges schützt. Werkzeug.
Und ich glaube auch, dass wir alle lernen müssen, eben gerade was Bilder betrifft, gar nicht so, wie man sie unterscheidet, sondern wie man es einordnet. Weil das kann natürlich, wir haben vorher jetzt lang drüber gesprochen, auch wie, wenn man es negativ sagen würde, wie manipulativ Bilder sein könnten.
Natürlich.
Ich will jetzt hier für keine Markenprodukte Werbung machen, aber das sieht man ja auch in der klassischen Werbung. Sie beschreiben das ja auch oft.
Ja.
Wenn jetzt irgendwas grün ist oder ein herziges Viecherl dabei und es spricht vielleicht noch, dann ist das gleich, dann glaubt man gleich viel mehr an, es ist ja auch Bio, aber das ist bei uns so, wir haben solche Erwartungshaltungen mit Produktmerkmalen, dass wir auf das natürlich dann regelrecht zulaufen, oder?
Ja,
und egal wie alt man ist.
Ja,
also das, da gar nicht gefällt davor.
Da wird, nein, überhaupt nicht, wenn das gut gemacht ist. Da wird ja auch so kollektives Bildwissen abgerufen. Also da kommen ja ganze Bilder und Geschichten, wenn Sie das geschickt machen. Also Bilder haben, deshalb habe ich das Buch auch Bildmagie genannt.
Ja.
Weil das ist ja eigentlich interessant. Wie machen das eigentlich Bilder? Dass sie sie dazu bringen zu sagen, also wenn sie einen simplen Pudding in eine schwarze Packung mit viel leeren Raum und einer goldenen Ausstellung, sagen sie, das muss was Besonderes sein, weil das ist der elitäre Code und wir wissen, was der elitäre Code ist. Es ist uns nur nicht bewusst, man, da ist ja ein Pudding drin. Also ob die Idee jetzt so gut ist bei Pudding, sei dahingestellt. Aber sobald sie den elitären Code erkennen oder fühlen, haben sie das Gefühl, das ist etwas Besonderes.
Was Gutes, was das Geld wert ist.
Ja, das ist Qualität. Das ist Qualität.
Und das ist irgendwie spannend, ja. Dass Produkte also teilweise wirklich mit diesen Codes spielen, oder? Ja, das sind auch die Sparlinien der Eigenmarken in Supermärkten, ja, oder?
Natürlich.
Wo wir glauben, wir sparen jetzt wahnsinnig, am Schluss ist eh alles bezahlt, ja. Egal ob ich gespart habe oder nicht, oder?
Aber es heißt so, und da klappern die Geldbörsen, und da haben sie eher instinktiv das Gefühl, da ist günstig. Sie müssen es nicht rational überprüfen. Mhm. Also das haben Bilder so an sich, dass sie ihnen eine Idee nahelegen, eine Vorstellung nahelegen. Und sie machen sich gar nicht die Mühe, das rational zu überprüfen.
Und das ist wahrscheinlich, ich möchte da gerne nochmal zurückkommen, weil es uns wirklich phasenweise enorm beschäftigt, das ist wahrscheinlich auch die Fundamentalkritik, jetzt nicht als Care, sondern bei vielen großen Organisationen, dass wir das Bild von Afrika natürlich prägen. Und wenn ich jetzt selbst, ich habe natürlich sehr viel in afrikanischen Ländern immer kurz gearbeitet und Projekte besucht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe durch Nairobi oder ich gehe irgendwo durch Südafrika lebe dort und habe dort studiert und denke mir, wow, die zeigen die ganze Zeit, die glauben alle, die sitzen alle nur unter dem Baum und die Kinder alles so romantisieren. Das sind im Grunde genauso kulturelle Codes, die wir lernen. Und heute ist halt der Anspruch, dass man kulturelle Codes, die anderen halt schaden oder die anderen nicht gefallen, vor allem den Betroffenen, die dargestellt werden. Und da schließt sich es auch mit Licht ins Dunkel, dass man diese nicht mehr zeigt oder durchbricht oder anders darstellt, was natürlich für die Spendenbereitschaft der Menschen und die Einkommensgenerierung eine echte Herausforderung ist.
Das ist eine wirkliche Herausforderung. Denn auf der einen Seite brauchen sie diese Bilder, weil die da emotionale Stimulus sind, wo jemand sagt, mit dir habe ich Mitleid. Und da können sie, wie gesagt, nicht gut ausgebildete Rechtsanwälte zeigen. Da müssen sie so etwas zeigen, wo man dann letztlich, wenn man es auf das ganze Land überträgt, den Eindruck hat, diese Länder sind alle hinten nach und alle schrecklich und alles ist voll.
Was natürlich so nicht stimmt.
Was so nicht stimmt und was auch schwierig, das wollen sie ja auch gar nicht, dass sie so darstellen. Weil, nur es gibt es natürlich.
Es gibt es, aber es gibt es nicht flächendeckend.
Es gilt nicht für alle.
Ja.
Das ist selbstverständlich. Aber aus dieser Schiene herauszukommen ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Weil auf der anderen Seite, wie gesagt, brauchen sie die Bilder. Mhm. Womit wollen sie die Leute denn sonst überzeugen?
Und der emotionale Stimulus ist ja sowohl beim Spenden als auch, wenn ich etwas kaufe, wichtig, oder?
Ja, absolut.
Da ist gar kein großer Unterschied.
Nein, da ist gar kein Unterschied. Sie müssen nicht sagen, das brauche ich beim Kaufen, wenn Sie sich mal die Frage stellen.
Das Wenigste
was brauche
wir.
Ich?
Also ich brauche das Wenigste.
Da können Sie alle merken.
Ja.
Oder 9 von 10 Märkten schließen.
Ja.
Aber das brauchen Sie beim Kaufen.
Ja.
Wenn die Leute das Gefühl verlieren, das fasziniert mich, dann kaufen Sie auch nicht.
Mhm.
Und genauso bei Ihnen, wenn Sie keine Emotionen auslösen, wenn Sie nur sagen, wir zeigen Ihnen mal die Statistik, es ist furchtbar, die kriegen nur so und so viel Kalorien. Naja, sagen die Leute, die armen Menschen und gehen weiter.
Mhm. Und es ist natürlich auch, und Sie haben das ganz richtig gesagt, und ich sehe das auch bei mir selbst, wir lesen heute einfach weniger.
Ja.
Weil wir mit weniger kürzeren Texten konfrontiert sind, oder? Nicht umsonst.
Natürlich.
Viele Tageszeitungen werden nicht mehr so gelesen, wie das noch. Ich sage nicht, dass früher alles besser war, überhaupt nicht, aber das war halt anders.
Ja.
Und also ich selber, und ich habe mich immer für eine passionierte Leserin gehalten, muss mich regelrecht hinsetzen und sagen, so heute lese ich.
Ja.
Und mache nichts anderes und lege das dann aber auch weg und konzentriere mich wieder auf einen langen geschriebenen Text, weil das durchaus eine Übung ist, die man verlernt, wenn man das nicht pflegt und kultiviert.
Das ist leider ein Riesenproblem, dass die Leute die Fähigkeit verlieren, zusammenhängende, längere Texte lesen, dass sie es nicht wollen und teilweise auch gar nicht mehr können. Mhm. Und übrigens wird genau diese Entwicklung KI natürlich noch weiter vorantreiben, weil KI, da brauchen sie auch gar nicht mehr nachdenken über ein Problem. Also das heißt auch...
Um es zu überprüfen, sollte man noch wissen, wo man hin wollte.
Ja, genau.
Aber da muss man das vorher halt gut gelernt haben.
Richtig? Das ist richtig.
Mhm.
Und diese Fähigkeit wird vermutlich auch abnehmen. dass Leute selber nachdenken und sich in ein Problem verbeißen und diese Ansicht. Also natürlich steuern wir hier auf schwierigste Verhältnisse zu.
Bleiben wir noch bei den kulturellen Codes. Ich bin nämlich selber auch von der Ausbildung her Ethnologin und das ist, ich finde, das ist was unheimlich Spannendes. Ja. Das ist so quasi jeder Gegenstand, der uns hier umgibt in diesem einfachen Besprechungszimmer, das sind alles gelernte Dinge und wir wissen sofort, wie wir sie benutzen, richtig?
Ja.
Und heute in einer globalisierten Welt und ich finde, dass Social Media auch irgendwie uns die auch öffnet,
ja,
werden diese Codes aber teilweise neu definiert. Oder zerschlagen regelrecht? Oder gibt es schon globale Codes?
Ja, natürlich. Also es gibt beides. Es gibt globale Codes, zum Beispiel Jugendkulturen haben nahezu auf der ganzen Welt ähnliche Codes. Oder Codes der Popmusik. Da haben sie sehr ähnliche Codes. Aber es gibt natürlich immer noch gesellschaftsspezifische und kulturspezifische Codes. Und wenn Sie die darstellen bei bestimmten Produkten, geht den Leuten das Herz auf. Das ist immer noch so.
Also wir suchen immer noch das Authentische.
Absolut.
Und je globalisierter wir leben, desto...
Beides. Wir wollen beides. Aber es ist sehr schade, wenn man denkt, das ist ja nicht mehr modern. Und ach, die Generation Z wird das nicht mögen. Das stimmt. Nicht unbedingt. Zum Beispiel ziehen die Dirndl und Lederhosen mit dem allergrößten mit Vergnügen an. Und da würden sie sagen, wieso, das ist es. Nichts mit Jugendkultur zu tun. Ja, eben.
Stimmt.
Ja.
Stimmt. Das heißt, würden Sie dem zustimmen, dass wir heute so viel Auswahl haben, wie eigentlich schon noch nie? An Inhalten, an Produkten, an Informationen.
Ja, wir haben eine riesige.
Haben wir zu viel Auswahl, Ihrer Meinung nach?
Kann man so nicht sagen. Und vor allem, da hat der Mensch auch einen Schutzmechanismus. Auch wenn Sie eine irrsinnige Auswahl haben, wählen Sie letztlich aus einer bestimmten Gruppe von Objekten, Produkten, Angeboten. Es ist ganz unmöglich, diese ganze Riesending. Es gibt sogar Untersuchungen, dass wenn Sie die Wahlalternativen erhöhen, dann kaufen die Leute viel weniger, als wenn Sie es auf wenige beschränken. Also die Kunst ist eigentlich zu erkennen, natürlich, es gibt ungeheure Varianten und Produkte und Auswahl. Aber was mache ich, um relevant zu sein, um prototypisch zu sein, sagen wir mal. Es gibt unzählige Biere und Biermarken und kleine und große und mit dem und so verpackt. Aber Sie müssen sich überlegen, was ist das prototypische Bier? Also worauf kommt es an, wenn ich sage, das ist ein richtiges Bier?
Also die Einzigartigkeit wird immer noch gesucht?
Das ist das Spezifische. Also was ist das Spezifische? Und es muss Ihnen als Hersteller gelingen, in die Gruppe der potenziell wählbaren Dinge zu kommen. Das ist bei Spendenorganisationen geht natürlich genau dasselbe.
Da gibt es ja auch verschiedene.
Und es muss Ihnen gelingen, in die Gruppe zu kommen, die für die Menschen relevant ist.
Denen man vertraut, die seriös arbeiten.
Richtig.
Die Resultate zeigen, die wirklich transparent sind. Heute sagt jeder, er ist transparent.
Ja, aber die wirklich transparent sind. Und wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich sinnvoll, was die tun. Das ist vernünftig, was die tun.
Und wo ich mich identifizieren kann, auch mit den handelnden Personen. Ja. Weil das spielt natürlich auch eine gewaltig große Rolle. Jetzt wird sehr viel, um das abzurunden, weil ich finde das unheimlich spannend auch zu zeigen in dem Gespräch. Also erstens die kulturellen Codes, die uns alle dominieren.
Ja.
Zweitens die Magie der Bilder, wie Ihr Buch, ich glaube von 2021.
Ja.
Und ich würde auch sagen, die Macht der Bilder und der Nachrichten, mit denen wir heute konfrontiert sind. Und wie kann ich eine gewisse Markentreue aufbauen, oder?
Ja.
Um das geht's ja letztendlich. Ja. Wie hebe ich mich ab in diesem Welt? Ich kann heute nicht mehr der Einzige oder die Einzige sein, die besonders gut Hilfe leistet, sondern es gibt viele, die gute Hilfe leisten, aber ich muss einen Narrativ haben und ich muss eine Art haben, mit meinem Publikum zu kommunizieren, dass das glaubwürdig ist, dass es wahr ist und dass man das überprüfen kann.
Weil und dass es emotional ansprechend ist.
Und dass es emotional ansprechend ist.
Das andere ist ganz, ganz wichtig und das stimmt auf einer rationalen Ebene. Ja. Aber um in diese relevante Gruppe zu kommen, muss ich auch eine emotionale Verbindung aufbauen. Also im Grunde müssen Sie eine Marke aufbauen.
Ja.
Und machen das immer. Also sie stehen für etwas, wir sagen immer für eine Konzeption des Wünschenswerten. Das müssen sie auch ganz genau definieren. Wofür stehen sie denn eigentlich genau? Weil wir helfen ist
ja, das ist zu wenig.
Ist zu abstrakt, ist zu wenig. Also es muss ganz genau sein. Was ist es denn? Und das müssen sie dann in Zeichen übersetzen. Und da haben sie ja das wunderbare Care-Paket.
Genau,
das bildet also, sie ja auch nach starkes visuelles Zeichen und ja, das müssen Sie einfach inszenieren. Und Sie müssen es so inszenieren, dass die Leute sagen, die mag ich.
Und dass man möglichst viel damit anfangen kann.
Ja.
Glauben Sie oder Ihrer Erfahrung nach, weil vielleicht ist das auch nur meine subjektive Wahrnehmung, ich habe so den Eindruck, dass die großen Marken, die letzten 20 Jahre sehr dominant waren, jetzt gar nicht bei den Hilfsorganisationen vielleicht auch, dass das heute alles viel mehr in Frage gestellt wird. Wird es große Marken, die über Jahrzehnte überdauern, wird es die überhaupt noch geben in der Zukunft?
Nun wollen wir mal hoffen, dass es die gibt. Es ist für Marken wesentlich schwieriger geworden, als es früher war. Aber es gibt natürlich noch starke Marken. Ich meine, es gibt starke Marken und zwar auf Ebenen, wo man rationalerweise sagt, es gibt's doch nicht. Zum Beispiel bei Waschmitteln.
Mhm.
Ich meine, zum Beispiel Persil hat immer noch eine treue Anhängerschaft. Genau gesehen, der Fleck geht auch mit Persil nicht raus. Also das gibt's ja jetzt schon wesentlich billiger. Warum in aller Welt entscheiden sich die Leute für Persil? Und das ist über Jahre, also Jahrzehnte, würde ich sagen, eine Marke, und das ist natürlich auch das Geheimnis von Persil, weil man sagt, wenn etwas so lange besteht, dann muss es ja wohl gut sein. Aber es ist also noch viel mehr, was Persil als Bedeutung vermittelt. Aber da sehen Sie einfach, ja, es stimmt nicht. Es muss nur gut gemacht sein. Es gibt natürlich jetzt Marken, die machen das vollkommen bescheuert, zum Beispiel, dass Jaguar seine Kühlerfigur von den springenden Jaguar einfach abserviert hat. Dann muss man sagen, Leute, geht's denn noch? Also, sobald die Inder die gekauft haben, haben sie den Jaguar gekillt.
Naja, mir fällt da auch ein, eine berühmte italienische Fahrradmarke Bianchi, die das Celeste-Blau abgeschafft haben und wirklich massive Einbrüche.
Ja, ich meine,
mich erleiden, weil die Kunden einfach das Original genau haben wollen.
Das geht nicht.
Also liebe Hörer und Hörerinnen, wir werden uns vom Care-Paket nicht so schnell verabschieden, weil das ist, wo wir herkommen, das ist unsere Geschichte und es wird nach wie vor gebraucht, wenn auch in ganz anderer Form. Ein hochspannendes Gespräch, Frau Dr. Kramer-Sehn. Ich schätze das wirklich unendlich und ich möchte am Schluss Sie zwei Sachen fragen. Ich rede nicht so gern von der Hoffnung, weil ich mir denke, das ist zu wenig. Also Hoffnung ist ja etwas, was sich erfüllen kann oder nicht. Und für mich ist die erfüllte Hoffnung halt einfach unheimlich wichtig, dass man auch konkrete Ergebnisse abliefert. Wie halten Sie es mit der Hoffnung?
Ja, ich bin ein prinzipiell optimistischer Mensch und neige zur Meinung, der Mensch ist gut. Also ich hoffe es, trotz allem, was geschieht. Ich glaube, der Mensch hat Vernunft. Und er ist nicht prinzipiell böse. Also das ist schon meine Hoffnung, dass das so ist.
Das glaube ich auch, das hoffe ich auch. Und in diesem Sinne bedanken wir uns sehr herzlich, dass Sie Gast bei unserem Care in Action Podcast waren.
Sehr gerne.
Und alles, alles Liebe und Gute für Sie.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.